Liebe Gemeinde, heute möchte ich euch nochmal entführen in einen nachösterlichen Text. Also eine Geschichte, die nach Ostern passiert ist. Zum Vorlauf, die Jünger haben alles mit angesehen. Jesus wurde bekreuzigt und begraben. Für sie war das ein herber Niederschlag. Alles, woran sie geglaubt haben, war auf einmal weg. Jesus. 3 Jahre lang sind sie mit Jesus herumgereist. 3 Jahre lang. Dabei haben sie unglaubliche Dinge erlebt. Kranke wurden gesund. Sie erlebten, wie Jesus einen Sturm stillte. Er konnte Wasser zu Wein machen. Und er hat auch 5000 Leute gesättigt mit 5 Broten und 2 Fischen. Er hat viele Wunder getan. Hinzu kommt, dass er mit Vollmacht geredet hat. Alles, was er sagte, hat irgendwie mitten ins Herz getroffen. Er hat Menschen berührt, aber er hat auch seinen Widersachern den Mund verboten, nicht verboten, vielleicht, er hat sie eher zum Schweigen gebracht. Sie konnten ihm nichts mehr entgegenbringen. 3 Jahre lang. Drei Jahre lang stieg die Hoffnung und wuchs der Glaube in den Jüngern. Doch nun, alles vorbei. Die Hoffnung ist weg und der Glaube ist verflogen. Was machen nun die Jünger? Was ist passiert? In Johannes 20, die Verse 9, 19 und 20 steht: Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Nach der Kreuzigung haben sich die Jünger in irgendeinen Raum zusammengesetzt. Man könnte vielleicht auch eher sagen, sie haben sich da zusammengekauert, denn sie hatten riesige Angst. Die führenden Leute der Juden haben Jesus umbringen lassen. Und nun wurden auch sie von der Tempelpolizei gesucht. Die Bilder vom Weg nach Golgatha und die Bilder von der Kreuzigung haben sich tief in die Köpfe der Jünger eingebrannt. Glaube und Hoffnung sind nun verpufft, so wie ein Tropfen auf einen glühend heißen Stein. Was wird jetzt passieren? Was geschieht mit mir, wenn sie mich bekommen? Wie kann ich ohne diese Angst weiterleben? Die Jünger hatten wirklich furchtbare Angst. Sie waren verzweifelt. Vielleicht sogar traumatisiert von dem, was sie von der Hinrichtung mitbekommen haben. Die Jünger hatten solche Angst, dass sie die Türen verschlossen hielten. Das heißt, die Stimmung in diesem Raum war eigentlich nicht gut. Sie bangten um ihr Leben. Sie hatten Lebensangst. Ich glaube, dass die meisten, die hier sitzen, diese Angst gar nicht richtig nachempfinden können. Vielleicht außer die, die den Krieg noch miterlebt hatten. Ich muss dabei immer an Filme denken, wo einer oder eine Gruppe verfolgt wird und sich versteckt. Und durch Filme, also komme da irgendwie immer gut rein, emotional, und kann das annähernd nachvollziehen. Nicht ganz, aber annähernd. Und dann denke ich vor allem an Szenen, die die Lage der Juden beschreiben im Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel, dass sich eine jüdische Familie im Keller versteckt. Soldaten durchsuchen das Haus und bei jedem Geräusch wird die Familie aufgeschreckt, weil sie denken, dass die Soldaten sie vielleicht gleich haben. Sie reden nicht, sie bewegen sich nicht, um auf keinen Fall irgendwelche Geräusche von sich zu geben. Sie atmen ganz, ganz leise. Und der Vater hält vielleicht seiner kleinen Tochter oder dem kleinen Sohn den Mund zu, damit das Kind kein Geräusch von sich gibt, nicht einfach mal irgendwie hustet, schreit. ganz leise. Die Situation wird von Angst beherrscht. Oder eine andere Szene aus dem Film Der Untergang. Auch ein Film, der den Zweiten Weltkrieg beschreibt. Eine der letzten Szenen ist, dass eine deutsche Frau mit einem Kind durch eine Gruppe russischer Soldaten hindurchläuft. Sie weiß nicht genau, was passieren wird. Werden die Russen sie töten? Vielleicht vorher noch vergewaltigen? Sie will weiterleben, aber weiß nicht, ob es gelingt. Sie hat furchtbare Angst, Lebensangst. Die Jünger Jesu sitzen in einem verschlossenen Raum. Ein verschlossener Raum. Ein Sinnbild für diese Angst. Es ist ein Sinnbild auch für einer meiner Ängste und einer deiner Ängste. Es kann auch ein Sinnbild sein für einen verschlossenen Menschen. Ein verschlossener Raum. Er ist verschlossen, weil die Angst einen dazu trieb. Und wenn ich so mein Leben betrachte, dann gibt es auch verschlossene Räume. Ich wurde zurückgewiesen, enttäuscht, eingeschüchtert oder vielleicht sogar gedemütigt. Ich habe etwas verloren, was ich nicht nochmal verlieren möchte. Ich wurde verletzt. Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Folge, eine große Enttäuschung. Ursachen für Ängste sind meist negative Erlebnisse. Und wenn einem sowas passiert, dann hat man Angst, die Situation nochmal durchzuerleben. Was macht also der Mensch? Er schließt die Türen. Es sind Strategien, die wir Menschen im Laufe unseres Lebens entwickeln, damit sowas nie wieder passiert. Verschlossene Türen bedeuten in erster Linie Sicherheit. Und vielleicht entgegnet ihr mir jetzt, das ist doch vollkommen normal. Das macht doch jeder so und das stimmt. Wir Menschen arrangieren uns mit den Einschränkungen, den Grenzen, die wir uns selbst gesetzt haben. Es geschah ja aus einem sehr guten Grund. Und das, was sich dann bei uns einstellt, wird doch langsam zur Routine. Wir richten uns langsam in diesen kleinen Raum ein. Wir machen es uns dort gemütlich und arrangieren uns mit der Situation. Das ist ja auch okay so, denn es ist ja sicher. Aber eine verschlossene Tür bedeutet nicht nur Sicherheit, sondern auch Distanz. Verschlossene Türen bedeuten, dass man den Kontakt nach draußen abbricht. Es heißt, dass ich nichts von außen an mich heranlasse, weil man Angst vor der Gefahr hat, die da draußen lauert. Ich nehme Abstand von einer Sache oder einer Person. Es bedeutet auch, dass ich mich selber zurückhalte. Ich sage nicht, was mir nicht passt, aufgrund meiner Angst, dass ich danach von jemand anderen vielleicht niedergewälzt werde. Ich mache etwas nicht, weil ich Angst habe, jemanden zu enttäuschen oder zu verletzen. Zum Beispiel hat mein Vater nach seiner Bekehrung angefangen, Jura zu studieren. Nicht, weil er es wollte, sondern weil seine Eltern es wollten. Er hatte den Drang, eigentlich Theologie zu studieren, hat es aber nicht gemacht, weil seine nichtchristlichen Eltern das nicht wollten, beziehungsweise weil er Angst hatte, sie zu enttäuschen. Er hatte diesen Drang unterdrückt. Wenn nun einmal dieser Raum zu ist, dann ist er zu. Der Raum geht nicht einfach so mal auf. Es helfen da auch kaum gute Ratschläge oder Argumente von außen. Mein Sohn zum Beispiel hat Angst vor Hunden. Keine Ahnung warum, hat er einfach. Aber wenn ein Hund auf ihn zukommt, dann fängt er an zu kreischen, richtig zu kreischen. Der tut ja nichts, der will ja nur spielen. Hilft ihm auch nicht. Das macht seine Angst auch nicht weg. Ein verschlossener Raum, ein Sinnbild für unsere Ängste. Schauen wir nochmal auf den Text zurück. Was passiert da? Mit einem Mal, also ganz plötzlich, war Jesus da. Wenn du einer der Jünger gewesen wärst, wie hättest du reagiert? Ach Jesus, endlich bist du wieder da. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber du wirst es wieder richten. Oder würdest du etwas vorwurfsvoller Jesus gegenüberstehen? Jesus, wie konntest du uns das antun? Hier brennt die Bude und du? Du machst nichts. Du hast alles einfach hingenommen. Lass uns hier alleine. Ich glaube, dass niemand so reagiert hätte, weder vorwurfsvoll, weder oder noch hätte er Jesus mit offenen Armen, mit freudigen Armen umschlungen. Alle hätten sich vor Angst in die Hosen gemacht. Da ist etwas in meinem Raum der Sicherheit, was da nicht reingehört. Da, wo ich glaubte, es sei sicher, da ist es auf einmal nicht mehr so sicher. Ein Erschrecken, Unruhe, nein, vielleicht Panik macht sich breit. Es ist nämlich was passiert, was eigentlich verhindert werden sollte. Etwas oder jemand ist in meinem Raum. Warum erschreckt Jesus uns Menschen so? Geht nicht anders. Wenn ein Raum von innen verriegelt ist, kann man die Tür von außen nicht öffnen. Es geht nur von innen. Wenn ein Mensch einmal dicht gemacht hat, dann nützen die vielen Reden von außen nicht viel. Es muss etwas im Inneren des Menschen passieren, damit er sich wieder öffnet. Jesus ist jetzt aber nicht so brutal, dass er uns dann knebelt und fesselt, damit er die verschlossene Tür wieder entriegeln kann. Er spricht einen Satz: Friede sei mit dir. Eine absurde Situation, finde ich. Die Jünger sind in Panik. Ich stelle mir vor, wie einer vor Schreck vom Stuhl fällt. Wiederum ein anderer dreht sich vielleicht um, weil er schnell weglaufen will, hat ganz vergessen, dass die Wand da steht und rennt dagegen. Andere Jünger kauern sich in der Ecke, im Raum. Und was macht Jesus? Er sagt ganz freundlich: Friede sei mit dir. In diesem Raum, in dem nun Unruhe aufgebrochen ist, spricht Jesus Friede hinein. Hier sei nun Frieden. Christus ist der Friedensmittler, der Friedensfürst, haben wir auch eben gesungen. So wie ihn die Bibel auch tituliert, der Friedefürst. Und der Grund des Friedens liegt in der Erlösungstat Christi selber. Er ist der, der gerecht macht. Man könnte sogar sagen, er ist die Gerechtigkeit selber. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein. Jesaja 32, 17. Also gründet sich der Friede in Christus selbst. Er ist unsere Sicherheit und kein verschlossener Raum. Warum erzähle ich euch das überhaupt alles? Ich glaube nämlich, dass wir einige Mauern oder verschlossene Räume aufgebaut haben, die uns eigentlich nicht gut tun. Es gibt Dinge oder Leute, mit denen wir noch keinen Frieden haben. Und dieser Zustand hindert uns daran, an das Leben, so wie es Gott eigentlich will von uns. Und weil wir uns verschließen, distanzieren oder einen Umweg einschlagen, begrenzen wir uns selber in unserer Perspektive und sehen gar nicht, dass uns Gott ein anderes Leben geben will. Ich will das deutlich machen an einem Beispiel. Es war ein Traum eines Familienvaters, das hat er einst mal erzählt. Und der Traum zeigte ihm seine Angst. Und was ihm dadurch entgeht, beziehungsweise was Gott ihn an Perspektive eigentlich bereithält, die er aber durch seine Angst nicht sehen kann. Der Mann, der Familienvater, tritt auf einen Balkon. Der ist riesengroß. Sagen wir mal, der ist so groß hier wie der Gottesdienstraum. Dieser Balkon ist sehr, sehr groß und schön. Er war überdacht und das Dach wurde von 3 mächtigen Säulen gehalten. Und der Balkon versprach ganz am Ende, am Rand, einen wunderbaren Blick auf die Landschaft. Und das wollte der Mann sehen. Er ging los. Und dann packte ihn die Angst und er konnte nicht mehr weitergehen. Seine Kinder spielten da. Erstmal nichts Schlimmes, doch dieser Balkon hatte einen entscheidenden Fehler. Er hatte kein Geländer. Er hatte Angst, dass seine Kinder darunter fallen. Und diese Angst hat ihn so gelähmt, dass er nicht weitergehen konnte. Er konnte nur noch sehen, wie seine Kinder da spielten und er hatte Angst, dass sie darunter fallen. Dieser Balkon hatte keine Sicherheit. Doch Gott nahm ihn die Angst und er konnte an den Rand gehen. Erst dann konnte er die ganze Landschaft sehen. Links ein Meer mit einem schönen weißen Strand. Es ging rüber in eine schöne Wiese, dann Wälder und rechts dann ein Gebirge. Der Blick des Mannes ging dann von der Spitze des Gebirges wieder runter zu den Wäldern und dann guckte er so langsam runter, immer weiter zu seinem Haus und da war eine riesen Obstplantage. Wunderschön, ganz viele verschiedene Obstsorten. Das alles konnte der Mann aber erst sehen, als er an der Kante stand. Vorher konnte er es nicht sehen. Die volle Perspektive haben wir erst, wenn man an die Kante geht oder wenn man in dem Bild bleibt, was ich anfangs genannt habe, wenn die Tür des Raumes geöffnet wird. Jesus trat in den Raum, in den sich die Jünger verbarrikadierten. Sie haben die Botschaft Jesu immer noch nicht richtig verstanden. Und damit sie nun verstehen können, mussten sie Jesus erstmal als den Auferstandenen erleben oder erkennen, kennenlernen. Das Dumme ist, dass das jegliche Fantasie und jegliches Denken des Menschen sprengt, ein auferstandener Mensch. Intellektuelles Denken führt zwar zu erstaunlichen Dingen und hat uns Menschen sehr weit gebracht, aber Jesus führt die Jünger weit über intellektuelles Denken hinaus. Jesus erweitert den Horizont, die Perspektive. Er will ihnen zeigen, welche Kraft den Jüngern nun zur Verfügung steht aufgrund der Auferstehung. Aber dazu mussten sie erstmal Jesus erkennen. Es bedarf einer Erkenntnis, einer inneren Berührung Jesu, damit sie erkennen, dass der Friede in ihr Leben bringt. Deswegen zeigt er seine Wunden und sprach den Frieden in die Situation hinein. Und ich bin überzeugt, dass Jesus das heute bei uns auch noch tut. Jesus Christus muss sich erst uns offenbaren, sich zu erkennen geben, damit wir verstehen, was er für uns getan hat. Und wenn wir erkennen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir die Zuversicht haben, dass wir das ewige Leben erhalten, dann gibt uns das Frieden. Die verschlossenen Türen werden so durch die Kraft des Evangeliums aufgesprengt. Liebe Gemeinde, wir Menschen schaffen uns Räume aufgrund einer Angst, die in uns herrscht. Diese Räume sind scheinbar sicher, begrenzen uns aber in unserer Perspektive und damit auch in unserem Leben. Jesus tritt in diesen Raum mit dem Friedensgruß und sprengt die Türen auf. Er überwindet so unsere Angst und macht uns den Weg frei für ein Leben ohne Angst. Ein Leben mit Gott und ein Leben in Frieden. Und dann wenn die Angst weichen muss, macht sich etwas in unserem Leben breit. Und damit will ich schließen. Wirkliche Freude. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh.